Apollo, Artemis, Ariane, viele Missionen der Raumfahrt verwenden Bezüge zur griechischen Mythologie, um an die antiken Ursprünge unserer Faszination für den Kosmos zu erinnern. Auch die neueste Mission von Uni Konstanz, Max-Planck-Gesellschaft DLR und der Münchner Talos Space, das Projekt Icarus, hält sich an diese Systematik und nutzt auch ein hübsches Akronym zur Erklärung. Icarus steht ja symbolisch fürs Fliegen an sich, heißt hier aber International Cooperation for Animal Research Using Space, also in etwa internationale Zusammenarbeit zur Tierforschung über den Weltraum. In dem Fall über Sendersignale, die von Antennen im All erfasst werden. So eine internationale Mission gab es schon mal, die lief 2 Jahre über die internationale Raumstation, aber auch die russische Weltraumbehörde war da beteiligt, deswegen wurde sie vor mehr als 3 Jahren infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine eingestellt. Für Icarus 2.0 soll jetzt eine Reihe von Minisatelliten ins All geschossen werden. Der erste Start an Bord einer SpaceX-Rakete war für heute geplant. Aber wie das so ist bei Raketenstarts, die Mission verschiebt sich. Aktuell ist die Rede von morgen oder übermorgen. Wir reden mal mit unserer Fachfrau aus der ARD-Wissenschaftsredaktion, Jenny von Sperber. Jenny, das bringt die Mission aber jetzt nicht in Gefahr, oder?
Nein, das bringt die Mission gar nicht in Gefahr. Das macht nichts, ob es ein paar Tage eher oder später ist. Es ist ja sowieso auf sehr lange Zeit angelegt und dieser Satellit muss auch jetzt erstmal 3 Monate in einer Testphase fliegen. Wenn das ein paar Tage später ist, macht gar nichts.
Ist ja nicht der einzige Satellit. Ne? Was sind das überhaupt für Daten, die da dann generell empfangen werden im Orbit?
Ja, das sind in erster Linie GPS-Standpunkte von Tieren. Also um den ganzen Planeten spannen sich ja Tierwanderrouten. Und diese Routen, die kennen wir eigentlich gar nicht. Man weiß nicht, wo wandert so eine riesige Herde von Hirschen eigentlich hin, wenn die dann irgendwann auftauchen im Wilden Westen oder wo genau schwimmen Gruppen von Walen hin. Und diese Daten, um die kennenzulernen und das besser zu verstehen, ist diese Icarus-Mission.
Und was wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit diesen Daten rausfinden?
Ja, das sind verschiedene Dinge. Also grob gesagt kann man sagen, die wollen das Zusammenspiel der Tiere auf dem Planeten verstehen. Also sie wollen verstehen, wo gehen die hin, wo schwimmen die hin, wo fliegen die hin, warum verändern sie möglicherweise ihre Routen, warum verändern sich die Populationen oder wie reagieren Tierpopulationen, wenn sich der Planet verändert. Gerade durch den Klimawandel verändert sich sehr viel in den Ökosystemen. Und bisher ging das ja nicht so richtig, ne? Weil Wildtiere leben ja im Verborgenen. Also man hatte jetzt vielleicht mal eine Kamerafalle oder einen Beobachtungspunkt, wo man dann, keine Ahnung, im Dschungel Gorillas beobachtet hat. Aber das waren ja immer nur so kleine Snapshots. Wohin die genau gehen und was so ihre Lebensgeschichten sind und welche Herausforderungen die in ihrem Leben meistern müssen, was sie bedroht oder was ihnen hilft. Das alles ist im Verborgenen passiert und das will Icarus jetzt eben ans Licht bringen.
Gib mal ein paar Beispiele. Welche konkreten Ziele sind denn da dahinter? Also wohin führt dieses bessere Verständnis in Sachen Tierwelt?
Ja, also in erster Linie, das ist glaube ich das Einleuchtendste, führt es dahin, dass wir die Tiere besser schützen können, wenn wir sie besser kennen. Ein Beispiel: Maultierhirsche in Amerika. Die wandern wahnsinnig weite Strecken. Das sind diese niedlichen großen Hirsche mit den Puschelohren. Die wandern ja nicht, weil sie Lust auf Wandern haben, sondern die wandern, weil sie immer dem Fressen folgen oder weil sie dem Schnee ausweichen müssen. Und die Daten, die helfen jetzt zu verstehen, auf welchen Routen diese Tiere jedes Jahr wandern. Und das haben Forscher rausgefunden, haben diese Routen aufgezeichnet, indem sie einzelne Tiere besendet haben. Und dann ist zum Beispiel aufgefallen, dass es einen Flaschenhals gibt. Also das direkt neben dem Fremont Lake gibt es eine Stelle, da müssen die alle durch. Und genau an dieser Stelle war jetzt ein Neubaugebiet geplant. Nur wegen dieser Tiersender konnten sich jetzt Menschen dafür einsetzen, dass das neue Baugebiet da umgeplant wurde? Oder konnten sich zum Beispiel auch dafür einsetzen, dass die Zäune, die müssen über hunderte von Zäunen auf jeder dieser Wanderungen, dass die Zäune verändert wurden, sodass die Maultierhirsche drüber springen können? Ja, es gibt viele Beispiele, zum Beispiel, wie reagieren diese Tierarten auf Klimawandelfolgen? Auf den Galapagos-Inseln zum Beispiel werden die Riesenschildkröten teilweise besendet. Und da hat sich dann herausgestellt, dass diese Riesenschildkröten immer genau den gleichen Weg gehen. Also wirklich an jedem Wasserpool vorbei, immer den gleichen Weg. Und plötzlich sind sie anders gegangen. Und da kann man dann natürlich rausfinden, warum gehen sie anders? Was sagen die Senderdaten vielleicht auch zur Umgebung, zur Temperatur, zur Feuchtigkeit, zur Dürre? Und kann da Schlüsse daraus ziehen, wie, wenn sich der Planet verändert, sich auch die Umstände für die Tiere verändern.
Und es funktioniert bei allen Tierarten?
Letztendlich funktioniert das bei allen Tierarten. Also diese Icarus-Sender, die sind wirklich auf die Tierarten abgestimmt. Und auch das, was man misst, ist ja auf die Tierarten abgestimmt. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei den Flughunden, die kriegen so ein ganz kleines, wie so ein kleines Mini-Halsband um den Hals mit diesem ganz kleinen Sender dran. Teilweise wiegen die 4 oder 5 Gramm. Und die merken die Tiere dann natürlich überhaupt nicht mehr oder fast gar nicht mehr. Und trotzdem können die eben sehr viele Daten übertragen.
Gibt es denn irgendwelche bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse durch solche Tierdaten? Also irgendwas, was man bisher noch nicht gewusst hat und was durch solche Tierdaten jetzt bestätigt worden ist?
Ja, da gibt es ganz viel. Da fällt mir jetzt so ein eher älteres Beispiel ein. Das waren auch noch keine kleinen Sender, sondern ein bisschen größere. Einer der ersten Störche, der besendet worden ist und der dann mit seinem Sender nach Afrika fliegen sollte, damit man sehen konnte, wo genau fliegt er nach Afrika lang.
Lass mich raten, er flog nicht nach Afrika.
Genau, der hat sich total verirrt. Das war auch neu damals für die Forscher, das haben die nicht gewusst, dass sowas passieren kann. Man hat ja immer gedacht, die Zugvögel haben das irgendwie in den Genen, wo sie lang fliegen. Aber dieser Storch, der hieß Hansi, der hat eben gezeigt, es liegt gar nicht in den Genen. Und er lernt das auch nicht einmal von seinen Eltern und fliegt dann immer die gleiche Route, sondern Vogelzug ist eine Kultur. Der kann lernen, wo er langfliegt, der kann die Kultur auch eigenständig ändern. Und das hat dieser Hansi gemacht. Der hat sich komplett verirrt, ist in den Alpen gelandet. Dann ist er zurückgeflogen in die entgegengesetzte Richtung und hat bei einem Bauernhof an die Scheibe geklopft. Und die Bauern waren zum Glück wahnsinnig nett und haben dann angefangen, diesen Storch jeden Tag zu füttern in ihrem Garten. Und im Winter, als es kalt wurde, haben sie ihm Fußbäder rausgestellt. Dann ist er jeden Tag in sein warmes Fußbad gestiegen. Und im Frühling hat er sich wieder in die Luft geschwungen und weitergelebt. Und dann im nächsten Jahr ist er tatsächlich bis Afrika geflogen.
Also diese Daten, die gab es ja schon mal, habe ich vorhin kurz erwähnt. 2020 fing das eigentlich an, 2018 sogar mit den ersten. Und dann 2020 wurden die gemessen über die Raumstation ISS. Und das war, glaube ich, dann eine Antenne auf dem russischen Modul. Und dann ging das aber irgendwie schief wegen des Ukraine-Kriegs. Sag nochmal, wie ist das gestartet, das Projekt Icarus 1.0? Was ist jetzt der Unterschied zu Icarus 2.0?
Genau, also Icarus 1.0 auf der ISS, das war eine riesige Antenne, ne? Die war, ich glaube, 3 Meter lang. Und an dem russischen Modul der ISS, als Russland dann ausgestiegen ist, mussten die erstmal pausieren. Diese Pause haben die Forscher jetzt eben genutzt, um was Besseres zu entwickeln. Und diese Mini-Satellitenflotte, die dann im All haben wollen, die kann eben 24/7 wirklich immer diese Tiere beobachten, die dann besendet sein werden. Die ISS ist ja, wenn die auf der anderen Seite der Erde ist, dann ist der Kontakt kaputt und dann gibt es eine kleine Pause mit Daten. Und das ist jetzt eben behoben. Jetzt wollen sie wirklich 24/7 die Tiere beobachten und auch flächendeckend beobachten. Und außerdem können diese Satelliten und auch diese neuen Sender dann eben mehr. Die können mehr Daten übertragen, die brauchen weniger Energie und können die Daten auch schneller übertragen.
Wie geht es denn jetzt weiter, wenn die Empfänger, also wenn alle Satelliten in der Erdumlaufbahn angekommen sind? Wann ist das soweit?
Ja, das soll in den nächsten Jahren passieren. Also der nächste Satellit, der ins All geschossen werden soll, soll dann im Frühjahr starten. Das ist dann einer von der Max-Planck-Gesellschaft. Und dann sollen eben nach und nach Tiere besendet werden und die Projekte, auch die es schon gibt im Icarus-Kosmos, sage ich mal, sollen dann loslegen. Also die wollen jetzt, eins dieser ersten Projekte sollen jetzt diese Flughunde sein. Und dann geht es nach und nach los. Antilopen sollen dann 2027 mit reingenommen werden, bis wieder viele, viele Tiere den Planeten umrunden und wir dürfen sie dabei beobachten.
Sagt Jadi von Sperber aus der ARD Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihr gesprochen über das Icarus-Tierbeobachtungsprojekt aus dem All und über Storch Hansi. Vielen Dank, Jenny.
Danke, sehr gerne.